springt er um. Ja, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Also zumindest dieser Anteil hat den Sturm irgendwie gut überstanden. Ich auch. Gut, wollen wir sehen, was wir so in der letzten Stunde so noch erledigen. Ich will Ihnen zunächst erstmal sagen, was neu in Moodle ist. Nur klar, diese Folien sind da drin. GPR-Aufgabe 11, wir kommen gleich nochmal dazu. Deadline ist 14.02. 14.02. ist am Freitag. Die Quiz E09, E10, TK Inter und Modul RE. Modul RE sind nur 8 Fragen, also wenn Sie schnell noch einen Punkt holen wollen, gut. Und es ist auch noch ein Quiz, das ist inzwischen auch freigestaltet, das ist eine Usability-Studie. Das heißt eigentlich keine echte Usability-Studie, eine Nutzerbefragung. Aber vielleicht machen Sie die einfach mit, kriegen Sie auch einen CP für. Ist auch schnell verdiente Klausurpunkt. Okay. Insgesamt gibt es dann aus EPR maximal 14 Übungspunkte, wir kommen gleich noch darauf. Den Quiz-Bonus, also nur für diese, finden Sie in der Spalte Quiz-Bonus gesamt. Und dann auch noch, gerade in EPR ist das ja wichtig, die Summenpunkte für die Hausübungen finden Sie in Kursgesamt. Das ist jetzt, ich habe das am Wochenende, ich hoffe, richtig gestellt, sodass jeder jetzt eben auch nachschauen kann, auch aufaddiert, wie viele Punkte er in EPR hat. Sie wissen ja, dass man 50 Punkte haben muss, um den Schein, die Studienleistung attestiert zu bekommen. Also schauen Sie da nochmal nach. Ansonsten sehen Sie zu, dass Sie noch irgendwie diese Punkte kriegen. Also ich wünsche Ihnen da auf jeden Fall viel Erfolg. Sprechen Sie mit Ihren Tutoren. Insgesamt in GPR gab es nur 9 Übungspunkte aus dem Quiz, aber auch da dasselbe unter Quizbonus gesamt und Kursgesamt finden Sie die Übungspunkte aus den Hausübungen. Noch einmal, in GPR kriegen Sie aber diese Bonuspunkte nur dann und nur dann, wenn Sie vorgerechnet haben. Also wenn Sie nicht vorgerechnet haben, fallen diese Bonuspunkte weg. Letzte Chance jetzt diese Woche. Ich hoffe, es gibt nirgendwo irgendwie deutliche, erhebliche Kollisionen mit Ihren Tutoren. Letzte Chance, dieses Vorrechnen noch irgendwie zu absolvieren. Okay, auch das ist angezeigt. Also schauen Sie nach. Von diesen in Summe 252 Punkte können Sie für die Klausur maximal 200 Punkte erreichen, also nutzen. Aufgrund der Formel, die wir da hinterlegen, ist das halt so, mit 200 Punkten kriegen Sie 10 Klausurpunkte Bonus gutgeschrieben. Ja. Immer, was Sie über 200 haben, also 200 und mehr. Das heißt jetzt, wenn jetzt jemand optimieren will und nicht die Hausübungen als Übungsaufgabe nutzen will, wenn er 200 hat oder Sie, müssen Sie an der Stelle nichts mehr tun. Also teilen Sie sich jetzt Ihre Zeit ein. Knapp wird es sowieso, das ist halt so. Und dieses Selbstmanagen gehört halt eben dazu. Noch eins zur Klausur. Insgesamt wird es in der Klausur 110 Punkte geben. 100 Punkte ist aber eigentlich das Maximum. Das heißt, Sie bekommen eine kleine Auswahl. Ja? Das heißt, Sie müssen nicht alles lösen. Sie dürfen alles versuchen. Gibt auch für jede Aufgabe Punkte, also nicht, dass Sie sagen müssen, die Aufgabe soll nicht gewertet werden. Aber Für ein sehr gut müssen Sie 95 Punkte von theoretisch 120 Punkten, die möglich wären, 110 aus der Klausur, 10 aus den Bonuspunkten, erreichen. Und das heißt dann wiederum, diese Rechnung gilt für Bestehensgrenze 50 Punkte. Und diese Bestehensgrenze 50 Punkte gilt dann, wenn nicht zu viele von Ihnen deutlich weniger haben. Also sonst würden wir da irgendwie so einen Invalidenbonus rechnen. Gut. Ich hoffe, das ist jedem klar. Und was auch jedem klar sein sollte, steht jetzt hier nicht mehr explizit drin, ist, dass Sie mir bitte gegebenenfalls Ihre Fragen stellen, die Sie gerne beantwortet haben wollen, im Laufe des Repetitoriums, also der TUM und ich, wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen, machen es auf jeden Fall gemeinsam nächste, jetzt kommenden Freitag. Und wenn wir wissen, was Ihnen auf dem Herzen liegt, können wir das ganz speziell auch vorbereiten. Also ein Kommilitone von Ihnen hat mir schon eine E-Mail geschickt. Ich habe schon eine Liste angelegt und die schreiben wir jetzt fort. Also wenn Sie sagen, Mensch, mach doch dieses oder jenes nochmal oder diese konkrete Frage, gerne. Nur die Frage, was kommt dran, die beantworte ich standardmäßig alles, was in der Vorlesung dran kam. Also im Zweifelsfall fragen Sie deutlich geschickter. Also Sie wissen ja, dass ich nicht lügen mag. Gut. Okay. Gibt es zu diesen Formalien noch irgendwelche Fragen? Wir sind dieses Jahr sehr, sehr, sehr spät dran. Ganz einfach, weil wir vor Weihnachten und um Weihnachten herum mindestens mal eine Woche getrödelt haben. Und ich habe nicht aufgepasst, aber darum haben wir jetzt bis zum letzten Tag, eigentlich sollte das immer eine Woche vorher abgeschlossen sein. Das ist auch der Grund, warum die Tutoren es nicht schaffen, alle schaffen es nicht, bis zur Klausur das nachgeschaut zu haben. Also am Abend der Klausur oder am Tag danach können Sie erwarten, dass Sie die Punktzahl bekannt gemacht bekommen der Klausur, aber nicht das Gesamtergebnis, weil die Bonuspunkte können dann noch mehr werden, nicht mehr weniger. Ja, wenn ein Tutor jetzt, der jetzt selber Klausur schreibt, ist auch Student, ja, dann kann ich ihn nicht dazu zwingen, dass er jetzt zwei Tage vor seiner Klausur dann ihre Hausübungen korrigiert. Ja, das wäre unfair. Ich hoffe, das sehen Sie auch so. Sie verlieren nichts, nur die Zeit, die Endnote könnte dann besser werden. Aber das ist eine einfache Kalkulation, wenn das so ausgeht, alle 5 Punkte springen zum 0,3 Notenpunkte nach oben. Respektive dann 0,4. Also wir haben ja eine Aufwertung 1,7 anstelle einer 2 und einer 2,3. Okay, eine Abwertung 2 minus dann. Gut, das wär's. Sonst jede Frage, insbesondere Freitag, ist willkommen. Ja, dann kommen wir zum Fachlichen, wenn das nicht der Fall ist. Unsere heutigen Lernziele, wir wollen uns mal schauen. Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, Betriebssystem, was ist denn das überhaupt? Wozu ist das Betriebssystem da? Welche Aufgaben muss es erfüllen? Mit welchen Konzepten tut dieses Betriebssystem das? Ja, möglichst unabhängig das zu besprechen, zunächst erstmal ohne ein konkretes Betriebssystem zu betrachten, also ohne zu sagen, okay, ich betrachte Windows oder ich betrachte Unix oder irgendwie so etwas. Ja. Ganz etwas zur Historie. Ich kann es nicht lassen, Leute. Ja, das wisst ihr ja. Aber nur eine Seite und den Rest überspringen wir, zack. Ist aber drin in dem Foliensatz. Dann insbesondere auch die Frage, wie kann ich Betriebssystemfunktionen aus Python heraus nutzen? Welche Module gibt es da? Und last not least, den Begriff und die Nutzung von Prozessen prinzipiell kennenlernen und auch Threads und all dieses an dieser Stelle. Das sind unsere Ziele, ja, und so ist es dann gegliedert. last not least, was in Threads, aber eben auch Mehrkernprozessoren, Multicore oder Many-Core-Prozessoren kurz besprechen, warum diese Parallelisierung überhaupt so bedeutend ist. Also bis 2005 hätte jeder Informatiker gesagt, naja, das ist irgend so ein esoterischer Knödelkram für Supercomputer. Ja, das braucht eine gestandene Informatikerin nicht. Ja, aber heute braucht sie es, ganz einfach, weil alle unsere Mikroprozessoren, alle unsere Prozessoren, die heute verbaut sind, Mehrkernprozessoren sind und damit implizit angelegt ist, ein Multiprocessing. Gut, aber fangen wir mal vorne an. Betriebssystem ist ein Computerprogramm, das typischerweise vom Hersteller mitgeliefert wird. Und mit dem sollen grundsätzlich folgende Funktionen realisiert werden. Nämlich eine Abstraktion von der tatsächlich vorhandenen Hardware. Die tatsächlich vorhandene Hardware ändert sich mehr oder weniger zweimal im Jahr. Ja, so in den Generationen. Und wenn das nicht wäre, müssten wir jedes Mal jedes Anwendungsprogramm neu anpassen an die Hardware. Das wäre eine nicht zu leistende Aufgabe. Also brauchen wir diese Abstraktion, das heißt dieses Angleichen an einer bestimmten Stelle. Gut, und wir brauchen es für viele Sachen, also Abstraktionen von der CPU, den CPUs, also Plural müsste ich heutzutage sagen, durch ein Konzept, Prozesse und Threads, wobei Threads nur spezielle Prozesse sind. Wir wollen natürlich abstrahieren von dem konkreten Arbeitsspeicher, insbesondere von seiner konkreten Größe, weil der eine gibt ein paar Euros mehr aus, hat dann doppelt so viel Speicher wie der andere, viermal so viel Speicher. Das alles muss ja irgendwie verwaltet werden. Von der Speicherverwaltung haben Sie in Python überhaupt noch nichts gespürt. Das passiert irgendwie. Ja. Auch Abstraktion von der eingebauten Platte, also von dem Festspeicher, durch sogenannte Dateisysteme, Abstraktion von anderen Ein-Ausgabesystemen, Maus, Bildschirm, all dieses und auch Abstraktion vom Netzwerk. Ich meine, Sie wissen, es gibt viele Arten von Netzwerken. Handynetzwerke, Internet läuft über fast alles, was es da so gibt. Und auch davon müssen wir abstrahieren oder wollen wir abstrahieren. Weil aus Programmierersicht oder Anwendungsprogrammierersicht wollen wir eine Schnittstelle zu jeweils dieser Geräteklasse haben. Und auch das fassen wir noch möglichst zusammen. Ja, und was damit als zweite Hauptfunktion da ist, also erstens diese Abstraktion, das zweite ist, ja, irgendwie muss das Betriebssystem all diese Systemressourcen verwalten und für sie bereitstellen. Das wünschen wir uns. Also geht es um die Bereitstellung einer erweiterten Maschine und zwar auf möglichst hohem funktionalem Niveau, also möglichst weit weg von der konkreten Hardware, von den konkreten Bits, die da natürlich irgendwo sind, in einem abstrakten Raum. Das heißt, wir wollen sogar die reale Hardware vor dem Benutzer, insbesondere auch vor dem Programmierer, verstecken. Also das Betriebssystem soll den Programmiererinnen eine abstrakte Programmierschnittstelle zur Verfügung stellen. Das Betriebssystem bietet einen Satz von Systemaufrufen in einer Kommandosprache an, über die zum Beispiel auf ein Aufgabegerät zugegriffen werden kann. Auf der anderen Seite soll es so komfortabel und einfach wie möglich sein. Ja, gut. Und das ist eigentlich so die Gesamtsituation. Hier unten ist die Computer-Hardware, alles, was es da gibt. Meistens liefert der Hardwarehersteller sogar für verschiedene Betriebssysteme sogenannte Treiber an, die dann ins Betriebssystem eingebunden werden, wenn die Hardware installiert wird. Also nicht physisch installiert wird, sondern logisch bekannt gemacht wird. Und da steckt dann dieses Betriebssystem drin und schirmt alles andere von der konkreten Hardware ab. Ja, so, klar, wenn Sie Betriebssystemprogrammierer sind, können Sie auch auf die Hardware zugreifen, kann ja auch mal ein Spaß sein, aber im Allgemeinen wollen Sie das nicht. Also Sie sind Anwendungsprogrammierer, das wäre Ihre Rolle, und Sie würden entweder direkt auf Systems Calls aufsetzen, dann behalten Sie eine Betriebssystemabhängigkeit. Ja, das ist klar, weil es gibt verschiedene Betriebssysteme. Zum Beispiel für ein Handy gibt es andere als für einen Serverbetrieb oder für einen Mainframe. Dann behalten Sie das eben, dann ist das Betriebssystem abhängig. Dann müssen Sie da irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um abhängig von dem speziellen Betriebssystem zu fungieren. Oder Sie haben auf einem bisschen höheren Niveau Bibliotheksfunktionen in der Sprache dann meistens eingebunden, so wie in Python oder Dienstprogramme, die Sie nutzen können. Und last not least, Sie realisieren mit dem, was Sie bisher gelernt haben, Anwendungsprogramme, und das sind die Programme auf höchster Ebene, und die stellen Sie dann den Anwendern zur Verfügung. Also irgendwo das Rote hier ist Ihre Rolle. Stichwort Dienstprogramme, was ist das? Ja, Sie alle wissen, dass es Compiler und Interpreter gibt. Ja, nutzen Sie täglich, hoffe ich. Muss ja nicht sein, darf aber sein, hoffe ich drauf. Es gibt Editoren, Texteditoren, es gibt Kommandointerpreter, sogenannte Shells. Das sind typische Dienstprogramme, die eigentlich in jedem Betriebssystem auf die eine oder andere Art und Weise zur Verfügung gestellt werden. Und die Aufgabe, wir hatten schon gesagt, das ist die zweite große Aufgabe, ist die Verwaltung der Systemressourcen. Und das sind alle Prozessoren, alle Speicher, alle Platten, alle Netzwerkschnittstellen, alle Drucker und so weiter. Alles, dieser ganze Zoo von Hardware, den Sie sich denken können. Und was das Betriebssystem leisten soll, ist eine geordnete und gerechte Zuteilung der Betriebseinheiten, sprich dieser Hardware. Ja, also es soll nach Möglichkeit nicht sein, dass für eine Aufgabe die gesamten Prozessorressourcen benutzt werden. Weil das hieße, ist das nicht Ihre interaktive Aufgabe, ja, dass Sie möglicherweise gar nicht interaktiv mit dem System arbeiten können, weil das 2-3 Sekunden lang was anderes macht. Aber das wäre nicht schön. Das heißt, wenn wir hier sagen, eine geordnete und gerechte Zuteilung, dann müssen wir das schon ordentlich anmelden. Auf der anderen Seite gibt es bestimmte Betriebssystem-Kernfunktionen, wie das Paging, also das Ein- und Auslagern von Speicherbereichen auf die Festplatte. Die müssen Vorrang haben vor allen anderen Prozessen, und so ist das auch gelöst. Und diese Konflikte, ja, die gehören, eine Auflösung dieser Konflikte, gehören eben auch zu den Aufgaben des Betriebssystems. Außerdem der Schutz. Das heißt, heute Laptops sind Single-User-Betriebssysteme im Grunde genommen. Aber sobald Sie auf einem Server arbeiten, da können sehr unterschiedliche Benutzer, mehr Benutzer drauf arbeiten. Verschiedene Programme können um die Ressourcen konkurrieren. Und ja, wenn da verschiedene Programme laufen, so soll man nicht unbedingt auf des anderen Programms Daten zugreifen können. Und das soll auch noch alles effizient passieren. Also eine ganz schöne Latte von Aufgaben, die da zu erledigen ist. Außerdem Fehlererkennung. Es soll nicht in einem Tech-Talk dem End-User sagen, okay, das und das Gerät funktioniert nicht richtig, also Vorschlag sogar, was er machen könnte, der End-User. Ganz, ganz wichtig heute im Netzwerkbereich, das ist so vielfältig geworden, das durchblicken die meisten nicht. Oder eben auch über Programmfehler, wobei ich hier bewusst Programmierfehler weggelassen habe, weil sie machen ja keine Fehler, ich weiß. Sprechen wir mal nach der Klausur drüber. Okay, war ein bisschen zynisch, nehme ich zurück. War auch auf keinen Fall bös gemeint. So, die Ressourcenverteilung, auch das sollte man nochmal überlegen, kann in zweierlei Hinsicht passieren. Kann einmal in der Zeit passieren, also die ersten 100 Mikrosekunden bekommt das Programm, die nächsten 100 Mikrosekunden CPU-Zeit bekommt das Programm und so weiter und so weiter. Oder über einen Raum, also einen Speicher, den kann ich über den Adressraum aufteilen. Das eine Programm benutzt den Adressraum ab 100.000, das nächste ab 500.000. Ja, und hoffentlich kommen die sich nicht ins Gehege. Also beides ist möglich. Jedes Betriebssystem hat einen sogenannten Kern. Und dieser Kern läuft typischerweise in einem privilegierten Modus. Das heißt, er ist häufiger dran, er bekommt so viel Rechenzeit, wie er braucht. Der Kern, bestimmte Prozesse sind sogar nicht unterbrechbar. Ihre User-Prozesse sind grundsätzlich vom Betriebssystem unterbrechbar und dann setzt es das fort. Sie merken das heute gar nicht mehr. Sie merken das deshalb nicht, weil das so schnell ist, dass das unterhalb Ihrer Wahrnehmungsgrenze liegt. Ja. Aber in einem Rechner passiert sehr, sehr viel. Also zum Beispiel dieser Laptop, da habe ich vielleicht gleichzeitig oder quasi parallel laufen, da sagen wir mal unter 10 Anwendungsprogramme typischerweise. Manche Leute sind da großzügiger, clustern sich den Bildschirm auch und die Task komplett voll. Aber was ein bisschen im Background läuft, sind Hintergrundprozesse des Betriebssystems und das sind typischerweise 80 bis 100, also oder sagen wir 50 bis 100. Ganz, ganz schnell sehr, sehr viele für alle möglichen Aufgaben. Viele davon schlafen, also tun kaum was. Und wenn Sie dann tatsächlich auf die Taskliste gucken, sehen Sie, dass 0% der Prozessorzeit dafür gebraucht wird. Aber im Prinzip sind sie da und können sofort ausgeführt werden, wenn sie gebraucht werden. Der OS-Kernel macht macht vor allen Dingen den Zugriff auf ein Ausgabegerät, stellt er bereit, Speicherschutz stellt er bereit in veränderbarer Form, nimmt die System Calls entgegen und aktiviert gegebenenfalls Dienste des Betriebssystems. Nach Abarbeiten des Systemaufrufs übergibt das Betriebssystem wieder die Kontrolle an das Benutzerprogramm, also ganz typisch so in der Form. Zugriff auf eine Ausgabe passiert ganz, ganz oft mit einer sogenannten Interrupt-Routine. Die Leute, die letzten Freitag da waren, wissen, was das ist. Da unterbricht da kommt ein Interrupt an den Prozessor und dieser Interrupt wird bearbeitet. Das ist sehr, sehr ähnlich zur Bearbeitung eines Unterprogramms, nur dass der Anstoß von außen kommt. Hier bearbeite mal diesen Interrupt, diese Unterbrechung und dann ja, geht es weiter, bis es fertig ist. Selten würden wir heute ein aktives Warten machen. Ein aktives Warten wären, wir beschäftigen den Prozessor damit, dass er in einem Dauerloop läuft, bis irgendein Ereignis passiert. Also das ist mindestens dumm, weil in dieser Zeit kann der Prozessor sehr, sehr viel andere Sachen, könnte er machen. Okay, wenn ich zum Beispiel einen Interrupt benutze. Und weil es relativ häufig vorkommt, Datenbereiche, Programme ein auslagern muss, also von der Platte bereitstellen muss, gibt es da noch spezielle Mechanismen in der meisten Hardware. Das ist, nennt man dann Direct Memory Access, der tauscht insbesondere zwischen den verschiedenen Caches die Daten aus. Noch eins, das ist das Interrupt. Ich denke mal, Sie wundern sich nicht mehr. Das ist der aktuelle Befehl. Jetzt kommt ein Interrupt rein. Dann wird die Interrupt-Händler oder die Interrupt-Routine gestartet. Wenn die fertig ist, geht es zurück zum nächsten Befehl. Das heißt, das Programm wird nur zeitweise unterbrochen. Okay. Ja, das besprechen wir jetzt gleich. Das habe ich Ihnen mitgebracht. Wenn Sie sich an letzten Montag erinnert, da habe ich es nämlich vergessen. Und das ist, ja, das ist ein Kartenspiel. Und das ist für dieses Scrum-Poker, ein Aufwandspoker. Ja, also jeder Spieler, sprich jeder Entwickler, bekommt eine Karte und die geht von 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 und Fragezeichen. Und wenn jetzt im Team festgelegt werden soll, wie hoch denn der Aufwand für eine bestimmte Aufgabe ist, dann können Sie hier hinterschreiben, meinetwegen Stunden. Ja? Okay, 0 Stunden war, das ist schon längst fertig, das muss man nur aktivieren und so geht es weiter. Also 0 wird sehr selten vorkommen, 100 Stunden ist auch viel zu groß schon für eine Aufgabe, kommt auch selten vor. Außerdem habe ich noch das Fragezeichen. Also, und man spielt das so lange, man zeigt dann her, okay, ich schätze den Aufwand auf 3 Stunden, dann sagt der Scrum Master, okay, zeigt her eure Karten, so, und dann zeigt das jeder. Und man stimmt das so lange ab, bis man sich einig ist. Also wenn man sich uneinig ist beim ersten Aufzeigen, ist das normal, dann macht man Folgendes, dann der am meisten geschätzt hat, argumentiert gegen denjenigen, der am wenigsten geschätzt hat. Und dann sagt man, okay, alles wieder zurück und jetzt stimmen wir nochmal ab. Also ich habe mich jetzt überzeugen lassen, dass der Aufwand ein bisschen höher ist, weil mein Kollege argumentiert hat, warum er den Aufwand auf 5 stellt. So, und wenn das macht man dreimal und wenn man es dann immer noch nicht hingekriegt hat, Sie wissen, all diese Meetings sind timeboxed, dann legt man diese Aufwandschätzung erstmal zur Seite. Ja, weil da muss man vielleicht noch mal ein bisschen genauer über das Problem sprechen, das noch weiter aufteilen oder was auch immer. Und was Sie sehen, das ist zwar keine Fibonacci-Folge, aber es steigt nicht linear, sondern irgendwie so, ja, so ein bisschen so wie so eine Fibonacci-Folge. Also immer die Summe der zwei Vorgänger. Okay. Also, Informatiker spielen durchaus Poker. Für ein echtes Pokerspiel, ja, man nennt das Aufwandspoker. Ist eine durchaus interessante Sitzung. Was man auch, das ist überhaupt von Scrum eine der wichtigen Eigenschaften, auch Anfänger lernen da etwas, was man sonst erst viel, viel später im Berufsleben eigentlich typischerweise erlernt, nämlich Aufwandschätzung, was extrem wichtig ist. So. Und wenn Sie eine Aufwandschätzung machen, dann liegen Sie falsch. Also als Projektmanager früher habe ich immer, wenn ich einen jungen, unerfahrenen Kollegen hatte oder Kollegin, habe ich dessen Schätzung, wenn ich zum Kunden gegangen bin, mit Pi mal genommen und gesagt, so viel Zeit brauchen wir. Warum Pi? Naja, Faktor 3, so ungefähr, ja. Aber Pi klingt besser. Und ein bisschen mystisch. Und ich lag nie wirklich falsch. Und wenn Sie sich genau beobachten, werden Sie auch sagen, ach, diese Aufgabe, die mache ich gerade in einer Viertelstunde. Und ratzfatz sind 2 Stunden um, gerade beim Programmieren. Ich glaube, das ist normal. Ja? Und es ist ein echter wichtiger Job für eine Firma, wenn sie Auftragsprogrammieren machen, den Aufwand korrekt zu schätzen. Okay, zurück zum Betriebssystem. Ja, wir haben als Betriebssystem Programmierer, so viele gibt es ja auch gar nicht mehr, so viele unterschiedliche. Ja, es sind jetzt 2 große Betriebssysteme, vergleichsweise große Betriebssysteme dazugekommen. Aber ansonsten gibt es Unix und Windows und noch ein paar Echtzeitbetriebssysteme und natürlich Mainframe und solche Geschichten. Kommen wir gleich noch drauf. Was sind die Herausforderungen für die Programmierer und Hersteller von Betriebssystemen? Ständig neue Hardware. Und das haben sie eigentlich ganz geschickt gemacht, denn sie sagen, du Hardwarehersteller, du weißt ja schon viel früher, wie dein Produkt genau aussieht. Also bau doch einen Treiber für deine Hardware. Und dann kannst du es nach dieser Schnittstelle und dann kannst du es bequem in unser System einhängen. Also das ist heute der typische Weg. Das heißt, diese Änderung der Hardwareabhängigkeiten hat man an die Hardwarehersteller abgegeben. Aber neue Protokolle bei Netzwerkgeschichten, aber auch bei Platten und so weiter und so weiter. Und was Sie ständig machen müssen, ist, das wissen Sie, Sicherheitslöcher schließen, ständig, weil überall gibt es böse Buben und Mädel, ja, die an die Daten anderer heran wollen. Gut, das alles war nicht von Anfang an da. Am Anfang galt als das Wertvolle, das Beständige. Sie kennen diesen Mythos Hardware, warum der Name Hardware entstanden ist. Das war das Harte. Die Software war ja auszutauschen. Gab es kaum Betriebssystemunterstützung. Von 1945 bis 1955, Gott sei Dank, was heißt Gott sei Dank? Nein, ganz. In Deutschland hatten wir zu der Zeit ganz was anderes zu tun. Da hatten wir nämlich die ganzen Kriegsschäden wegzuräumen und haben nicht daran gedacht, Computer zu bauen. Aber in den USA, in England ist das natürlich passiert. Da wurden die Maschinen typischerweise roh ausgeliefert, ohne Betriebssystem. Ja. Das ging dann weiter ab 55, einfache Stapelverarbeitung. Da konnte man mal, ja, woher kommt der Name? Na daher, da konnte man so ein paar Lochkarten da so einlegen und so einen Lochkartenstapel dann abarbeiten. Auf dem standen Daten oder Programme. Dann kam man sehr bald dazu, dass man mehr programmfähige Stapelverarbeitung machen konnte. Also eine Systemteil las ein, das dauerte ja relativ langsam. Also war das ja das Einlesen auch damals schon verglichen mit dem Computer. Und dann konnte ein zweiter Teil schon die Verarbeitung durchführen und der dritte konnte die langsame Ausgabe wieder machen. Übrigens, als ich anfing zu programmieren, da hatten wir, also Informatik habe ich ja an der TU Darmstadt studiert, da hatten wir pro Tag 3 Programmabgaben und kriegten danach 2 Stunden in etwa, also wenn wir es kurz vor dem Laufen abgaben, kriegten wir unsere Ergebnisse. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn Sie so programmieren, Sie haben genau 3-mal am Tag eine Chance, das Ergebnis Ihrer Veränderungen am Programm zu sehen. Ja, das war eine harte Zeit, also man hat wirklich lange, lange überlegt, ob man dieses Programm jetzt so mit der Korrektur so abgibt. Und man hat nicht ausprobiert, wie es heute State of the Art ist. Daran ist nichts Schlimmes am Ausprobieren. Es war nur damals eben ganz anders. Und das war so ab 1965 auch Timesharing-Betrieb, da kamen dann auch erste Terminals auf. Ich habe eben das im User-Interface-Bereich gesagt, also diese Terminals, VT100 zum Beispiel als Beispiel. So, und nur zum Unterschied, was ist der Hauptunterschied zwischen der damaligen Stapelverarbeitung und Timesharing, ist Stapelverarbeitung, das war ganz oft auf der Basis von Lochkarten. Das heißt, die Benutzer lieferten Lochkartenstapel ab und die wurden irgendwie bearbeitet. Ja. Und was da der Betreiber haben wollte, war maximale Prozessornutzung, weil das war das Teure. Ja. Also vielleicht erinnern Sie sich auch, glaube ich, letzte Woche habe ich das gesagt, das war auch so Ende der 60er Jahre, da hat ein Chef seinen neuen Mitarbeiter daran erinnert, dass er nur $2 pro Stunde kostet, aber der Prozessor $600 pro Stunde. Also er möge doch bitte optimal programmieren. Das würde Ihnen seit 20 Jahren keiner mehr sagen. Ja. Es sei denn, Sie programmieren auf Supercomputern, dann kann das eben auch heute nochmal sein, dass so ein Schnippchen Intelligenz in die Algorithmen und in die Verarbeitung zu stecken, schadet nicht. Gut. Da maximale Prozessornutzung, haben Sie Timesharing, sagen Timesharing ganz typisch bis heute bei Flugbuchungen oder Bahnbuchungen oder so. Ich meine, da wollen Sie nicht, wenn Sie Ihren Wunsch abgeschickt haben, sekundenlang warten, bis das System sagt, ja, ist okay, geht. Sondern minimale Antwortzeit für den Benutzer. Ja, und das sind eben andere Strukturen. Hier ist maximale Prozessorausnutzung, da minimale Antwortzeit. Okay. Ganz kurz, 1980 kamen dann die Systeme mit den grafischen User Interfaces. Gut. Ab 1990 kamen verteilte Betriebssysteme, die dann Standardbetriebssysteme mehrere Systeme unterstützen. Und aktuell, nicht als Problem, aber ist immer noch Betriebssysteme für Mehrkernprozessoren zu schaffen, diese Mehrkernprozessoren dann auch optimal zu nutzen, aus Betriebssystemsicht, sodass der User, der Benutzer, der Programmierer, der Standardanwendungsprogrammierer sich da nicht drum kümmern muss. Okay. Und vor allen Dingen auch Betriebssysteme für mobile Geräte, also iOS oder der aktuelle Konkurrent. So. Ja, und ich. Ja? Windows war es, Windows, wie heißt das, Windows CE, oder? Gab es auch. Ja. Ja, was da so manchmal passiert in der Dingens, also das ist ja in die PD auch gegeben, also im Public Domain jetzt. Müssen wir schauen mit Android, was da passiert. Okay, jetzt habe ich hier ein paar Sachen, die können Sie sich anschauen, müssen Sie nicht. So sah das früher aus, Jetzt sind wir hier. Nein, ich habe da auch extra einen Button, können Sie nicht drauf drücken, aber ich hätte drauf drücken können, das überspringen. Ja. Ja. So, kommen wir zurück zum Hier und Heute. Unterschiede, unterschiedliche Arten von Betriebssystemen. Ich hatte vielleicht schon den Begriff ganz einführend benutzt und damit schließt sich auch so ein bisschen der Kreis und den Begriff Ubiquitous, Allgegenwärtiges. Allgegenwärtiger Computer oder Computing. Und es ist klar, also so ein Betriebssystem für eine Kaffeemaschine, um diese zu steuern, sollte ein bisschen anders sein als das Betriebssystem für einen Laptop. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Betriebssystem für ein Handy anders ist als ein Betriebssystem für einen Supercomputer, ist sehr, sehr groß. Das heißt, wir müssen vielleicht aber, oder wir sollten die charakteristischen Arten von Betriebssystemen uns schon klar machen. Und da gibt es ein paar. Das ist erstens mal Betriebssysteme für Großrechner. Sogar speziell nicht für Supercomputer, also nicht solche Rechner, die auf maximale Rechenleistung ausgelegt sind, sondern Computer, die auf maximale User-Interaktionen ausgelegt sind. Ja? Klar, wenn Sie weltweit Buchungen für Flüge machen können, muss das mehr oder weniger auf einem System passieren. Ja? Weil Sie in Thailand und er in Marokko können möglicherweise doch nicht denselben Sitzplatz buchen in einer Maschine von Thailand nach Marokko. Geht ja nicht. Also, und das muss man irgendwie koordinieren und das sind sehr, sehr große Maschinen. Übrigens, das ist so ein zweiter Trick, um mit Informatik reich zu werden. Lernen Sie die alten Sprachen. Und gerade hier in Frankfurt gibt es da eine Menge Jobs für. Also sind auch Mainframes nicht tot. Bei Versicherungen, Banken und so weiter werden viele dieser Mainframes noch genutzt. Also werden natürlich auch als Webserver im Bereich E-Commerce, Business-to-Business genutzt. Viele Prozesse gleichzeitig, wir präzisieren gleich den Begriff Prozess, mit hohem Bedarf an schneller Ein-Ausgabe. Das ist ganz typisch. Ja? Und diese Systeme brauchen eine sehr hohe Ausgabebandbreite, also gerade zu Platten hin und so weiter. Und Sie haben oft Tausende, Zehntausend User gleichzeitig an diesem System. Also wenn Sie sich anschauen, Deutsche Bank, Privatkunden, ja, das sind sehr, sehr viele gleichzeitig. Okay, also muss man da was machen. Da gibt es auch drei Arten von Prozessverarbeitung. Es gibt nach wie vor das alte Batch-Verfahren, diese Stapelverarbeitung. Das wäre, was weiß ich, wenn irgendein Vorstandsmitglied irgendeine Übersicht haben möchte über Verkaufsberichte oder so etwas. Ja. Das kann dann abends oder über Nacht laufen und muss vielleicht 1001 Sachen aus Datenbanken rausziehen. Also wir haben das auch ganz typisch, also das sind so typische SAP-Aufgaben, werden oft in diesem Bereich gemacht. Großes Schuhhaus muss täglich feststellen, wie sieht es denn aus mit dem Abverkauf der Schuhe. Weil früher hatte ich das Beispiel immer, wenn Lady Di grüne Schuhe getragen hat, will alle Welt grüne Schuhe tragen. Ja. Da müssen die Einkäufer darauf reagieren, ja, weil nicht alles gleichzeitig geliefert wird. Und dazu müssen sie aber wissen, wie viel abverkauft wird. Und das ist heute natürlich möglich. Dazu liefern die Kassen dann deutschlandweit die Ergebnisse nachts und morgens werden solche, Statistiken ausgedruckt, damit die Leute, oder nicht ausgedruckt heute ja, aber bereitgestellt. Dann Transaktionsverarbeitung, Dialogverarbeitung ist ein ganz wichtiger Teil für diese Art von Systemen. Also gerade hier auch in Frankfurt, Flugbuchungen, Bahnticketbuchungen, brauchten Sie ja gestern Abend nicht, aber heute und dergleichen mehr. Oder eben quasi parallele Durchführung vieler Aufgaben durch mehrere Benutzer, Anfragen an zentralen Datenbanken und so weiter. Okay. Die zweite Art ist aber wirklich etwas anderes, sind die Serverbetriebssysteme. Das ist entweder für große PC, für Workstations oder auch für ganze Netzwerke, ist ganz typisch heute Unix, viel unter Unix an der Stelle. Microsoft hat sich extrem gestreckt und die Windows-Server aufgezogen, um in diesem Markt überhaupt konkurrieren zu können. Sie fanden das einfach scheiße, dass Leute zwar PCs kauften, aber nicht irgendetwas Windows-ähnliches. Okay, und heute ist es so, dass zwar immer noch die überwiegende Zahl Unix ist. Viele Benutzer kommen an diese Systeme über das Internet, über Netzwerke. Und Hauptaufgabe sind Zuteilung von Hard- und Softwareressourcen. Dann die typische Einplatzbenutzersysteme, das, was Sie auf Ihrem Laptop haben. Alles das, was Sie da machen, können Sie als Beispiel ansetzen, ist sicherlich richtig. Auch so ein Betriebssystem muss mehrere Prozesse pro Nutzer quasi parallel verwalten, Prozesse, aber mehrere Programme und auch vor allen Dingen noch mehr Prozesse auf vorhandene Kerne aufteilen, Zuteilung der Systemressourcen machen und da haben wir Linux oder Mac OS X, ist ja auch alles zu Linux konvertiert. Das ist eine ganz andere Klasse von Betriebssystemen. Das sind Echtzeitbetriebssysteme. Also zum Beispiel ein Betriebssystem in einem Auto. Irgendwann habe ich gesagt, einführend auch, dass bei Oberklassefahrzeugen heutzutage oft über 100 Prozessoren in einem Auto verbaut sind. Okay, die nennen es zwar vornehm Steuereinheiten, sind aber nichts anderes als Computer. Ja. Und jetzt stellen Sie sich vor, ein Computer, der Ihr Bremssystem überwacht, kontrolliert, was auch immer. Mit und die Bremswirkungen steuert. So, und ich glaube, keiner von Ihnen möchte es gerne, dass da so etwas wie ein Bluescreen entsteht. Das heißt, der Prozessor mal gerade abstürzt. Und vor allen Dingen auch nicht, dass irgendein Kernel-Prozess sagt, oh, jetzt mache ich mal da so ein Austausch von Daten zwischen Platte und Hauptspeicher. Ja. Sondern es müssen garantierte Antwortzeiten geben. Das System muss so klein sein, dass es noch überschaubar ist, was da gemacht wird. Und was die ganzen Autohersteller, wo sie jetzt stark bemüht sind, das auszumerzen, am Anfang übersehen haben, ist die Sicherheit. Ich meine, es war absolut unnötig, dass diese ganzen Sicherheitsprobleme mit den Schlössern da entstehen. Dass irgendwer mal einfach gerade so etwas knacken kann, das ist bescheuert. Ja. Woran liegt's? Ganz einfach. Die Autohersteller haben auf die ihnen bekannte Community Elektroingenieure und Maschinenbauingenieure gesetzt und gesagt, ah, die können das bisschen programmieren können die auch. Ja. Und sind damit voll, Entschuldigung, der Ausdruck, aber voll auf die Fresse gefallen. Ja. Weil es ist einfach so, man braucht das Know-how, wie man so etwas, mit welchem Verfahren man so etwas geschickt absichern kann, dass nicht ein Depp herkommt und einfach abhorcht, was Sie Ihrem Auto senden, damit es aufgeht. Und vielleicht muss man auf manche Features halt auch verzichten, weil sie nicht absicherbar sind. Ja. Aber das muss man wissen und argumentieren können und nicht so blöd da reinrennen in diese Situation wie unsere Autohersteller. Aber das ist kein Spaß, den ich Ihnen erzähle, sondern wirklich, wenn Sie da in die Entwicklungsabteilung gucken, immer noch vergleichsweise wenig Informatiker, aber steigt an. Warum steigt der Anteil ganz stark an? Weil die höchste Wertentwicklung für die neuen Fahrzeuge passiert heute durch Informatik. Ja. Und nicht mehr durch, wir bauen ein neues Getriebe oder wir bauen einen neuen Elektromotor oder sowas. Das ist alles mehr oder weniger gegessen. Gut, egal. Merken. Und dann gibt es noch die ganzen eingebetteten Systeme. Also wenn Sie sich überlegen, Smartwatch, also ich meine, die muss dann schon eine Weile laufen. Die kann ja nicht einfach zweimal am Tag stehen bleiben. Ja. Also sehr, sehr wenig Verbrauch nach Möglichkeit. Wenn Sie das falsche Smartphone kaufen, ist das auch, müssen Sie es jeden Tag aufladen. Gut, Vorteil ist, wenn Sie sich das angewöhnt haben, vergessen Sie es auch nicht. Ich vergesse es hin und wieder, nach 3-4 Tagen, dass ich nicht drauf geguckt habe und dass dann im Laufe des Tages das Handy ausfällt. Okay. ganz andere Echtzeitanforderungen, so möglichst wenig Ressourcenverbrauch, kleiner Arbeitsspeicher, das ist auch typisch nicht so riesig. Ja, 8 GB sind da heute auch nichts mehr oder 16 GB, aber nicht riesig viel. Und ja, hier haben Sie, nicht, dass Sie glauben, ich kenne keins, ich kenne wahrscheinlich ein Betriebssystem mehr als Sie, auch mobiler Art. Ganz andere Strukturen und deshalb auch echt andere Betriebssysteme. Ja. Windows CE hat mit Windows selber auch nichts zu tun, außer einer gewissen Kompatibilität und dass auf Windows CE eben auch so Programme wie Word und so weiter laufen. Ja. That's it. Gut. Wir haben ja darüber gesprochen, was sind die typischen Funktionskomplexe eines universellen Betriebssystems. Und ja, wir können gar nicht alles und wollen gar nicht alles besprechen, um Gottes Willen. Wir sind immer noch in einer Einführungsvorlesung. Aber Sie sollten wissen, auf was Sie sich einlassen, wenn Sie in eine Veranstaltung Betriebssysteme gehen. Ja? Da müssen Sie all diesen Kram wirklich, Entschuldigung, Kram nehme ich zurück, all diese wesentlichen Funktionen wirklich lernen dann. Gut, das erste ist der Kernel. Wie wird der organisiert und ja, realisiert? Und was wir heute so ein bisschen besprechen wollen, sind die grün markierten Ein-Ausgabesteuerung, Prozessverwaltung und Koordinierung und Dateiverwaltung. Aber bei weitem nicht alles. Es gibt also noch sehr, sehr viel mehr, was von den Betriebssystemen erledigt werden muss. Und Sie müssen dann auch noch immer andere Sachen leisten, wie Programmierumgebungen bereitstellen, Editoren, Compiler, Interpreter, Linker und Lader. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, warum da eine wirkliche Konzentration stattfindet. Also so im Desktop-Bereich, Laptop-Bereich eben wirklich auf zwei Systeme. Also entweder ist es ein Linux-Derivat, sage ich mal, oder es ist eine Windows-Geschichte. Ja. Alles andere ist mehr oder weniger untergegangen. Gut, nicht so ganz wesentlich. Architekturmodelle sind noch kurz wichtig. Eigentlich die monolithische Architektur, das heißt, ich fange mal an, ein Betriebssystem zu implementieren und auf der grünen Wiese, das gibt es heute quasi nicht mehr. Aus den genannten vielfältigen Änderungen, die auftreten können. Und schon IBM in den 60er Jahren hat die erste große Softwarekrise erlebt, als sie ein Betriebssystem nicht fertig programmiert kriegten. Ja, das war für die Firma, ja gut, die waren reich genug, aber vom Image her war es schon eine Katastrophe. Darum gibt es diese monolithischen Architekturen sehr, sehr wenig, vielleicht noch im Bereich bestimmter Echtzeitbetriebssysteme. Da kann man so etwas noch machen, weil das klein genug ist. Sind auch keine echten Betriebssysteme. Aber Standard ist, und das ist eben der ganz typische Vertreter, ist die Schalenarchitektur. Das heißt, so ähnlich wie ich es eben gezeigt habe, über der Hardware oder die Hardware wird komplett abgedeckt, abgeschirmt vom Betriebssystem und und vom Betriebssystemkern zunächst erstmal mit den Treibern dann da drin und darüber sitzt das Betriebssystem Schale und darüber kommen die Anwendungsprogramme. Das heißt, Sie kommen in so einem System direkt an dieses Bit in ihrer Peripherie gar nicht heran. Es sei denn, es existiert eine spezielle Schnittstelle für. Aber genau diese Schalenarchitektur ist aus Sicherheitsaspekten heraus und auch aus Aufwandsaspekten heraus optimal. Das heißt, wirklich, es gibt Experten, die Betriebssystemkern bearbeiten und dann die Betriebssystemschale und dann die Anwendungsprogramme. Und die können nur über bestimmte Schnittstellen kommunizieren. Alles wunderbar. Microsoft, und das sollten Sie wissen, ist da ein bisschen anderen Weg gegangen und der macht entsprechend auch Schwierigkeiten. OS 2 wird ja kaum noch benutzt, ein anderes Betriebssystem. Da hat man gewissermaßen diese Architektur. Ja, eben auch so eine Schichtung, DOS, BIOS, Hardware. Also DOS ist das allgemeine Betriebssystem, BIOS ist oder BIOS ist das der Betriebssystemkern. Ganz normal, aber eben diese teuflischen Faltchen, die eben den Durchgriff auch aus Anwenderprogrammen auf das letzte Bit am rechten Ende Ihres Druckers. Das ist typisch Windows. Ja? Okay. Alternativer Zuschnitt, also vor allen Dingen Windows noch gar nicht mal, stimmt eigentlich nicht. Das ist typisch MS-DOS, was ja heute auch keiner mehr benutzt. Windows ist eher das hier. Alles, was Sie heute als Windows 10 auch sehen, sind im Grunde genommen NT-Derivate, also Weiterentwicklungen von Windows NT. Und da hat man eigentlich diese Architektur, Hardware und dann einen Mikrokern, und über den läuft alles, sodass nicht das passieren kann, was hier passiert, dass das BIOS überhaupt nicht mehr weiß, was die Anwendungen eigentlich tun. Und entsprechend, wenn die Anwendungen es mit der direkten Steuerung der Hardware machen, hat es keinen Einfluss darauf. Weiß da nichts von. Und das ist durchaus problematisch, weil es dann eben auch nicht steuernd eingreifen kann. Das hat man hier mit der Architektur versucht, das in den Griff zu bekommen. Gut. Und da gibt es dann eben unterschiedliche Prozesse, nämlich Anwendungsprozesse und Dienstleistungsprozesse des Betriebssystems. Also das ist eine modernere Architektur. Das kann man dann auch weiterführen. Mikrokerne enthalten noch elementare Funktionen, also Prozessverwaltung, Scheduling und so weiter und so weiter. Und Systemprozesse realisieren dagegen zum Beispiel die Dateiverwaltung. Also Dateiverwaltung ist ja auch eine Kernaufgabe des Betriebssystems, würde man in einen dieser Prozesse nach außen auslagern. Und das ist auch der Grund dafür, warum Sie heute so viele Tasks haben, weil das alles nicht mehr im Kernel drinsteckt. Ja, okay. Findet man bei Windows NT. Noch ein Stichwort, das werden Sie früher oder später auf jeden Fall im Serverbereich kennenlernen, nämlich die sogenannte virtuelle Maschine. Das heißt, auf einem Stückchen Hardware werden für unterschiedliche Benutzer unterschiedliche virtuelle, also nicht reale Maschinen, sondern virtuelle Maschinen bereitgestellt. Und das heißt, parallel können dann auch mit sehr unterschiedlichen Aufgaben trotzdem Prozesse laufen auf einer Hardware. Da sagen Sie, halt, das ist ja gar nichts Besonderes, doch es ist deshalb etwas Besonderes, weil diese virtuellen Maschinen insbesondere zur Lastverteilung benutzt werden. Das heißt, Sie haben potenziell eine unbekannte Last am Ende Ihres Netzanschlusses, wo Leute reinkommen können, wissen ja nicht, wie viele da gleichzeitig und wann die ankommen. Auch die Netzwerkbetreiber merken sehr wohl, wenn irgendein Weltmeisterschaftsspiel gerade Pause hat, weil die Leute dann gerade alle ihre Handy checken und so weiter. Das ist sozusagen der GAU. Aber darauf müssen Sie vorbereitet sein. Und dann würde man gerne in einem großen Serverkomplex die Ressourcen zusammenziehen. Und damit man das handhaben kann, hat man virtuelle Maschinen. Und man kann dann eben virtuelle Maschinen vergleichsweise schnell zuteilen. Eine Art von virtuellen Maschinen kennen Sie auch schon, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Das sind die für Großrechner, steht viel zu viel Text auf dieser Sache. Aber eine kennen Sie, das ist möglicherweise die Java-Laufzeitumgebung. Java hat da lange mit geworben. Im Grunde genommen haben Sie in Python genau dasselbe. Auch Python arbeitet mit einer virtuellen Maschine, aber das aus einem anderen Grund. Nicht so sehr zur Lastverteilung, nicht so sehr, wie Java das sagt, einmal übersetzen und dann auf vielen Hardwaren laufen lassen, sondern um eine Balance zwischen Interpreter, Flexibilität und Inflexibilität durchs Kompilieren hinzubekommen. Ja. Darum diese Python, virtuelle Maschine. Gut. Nutzung der Dienste des Betriebssystems, das machen wir mal jetzt nicht im Detail, aber einen Begriff müssen Sie sich unbedingt merken, das ist der Begriff des API. Und API ist nichts Anrühriges, sondern steht für Application Programming Interface. Das ist also das Interface zu Systemen oder auch anderen Applikationen, das Sie benutzen sollen. Also jedes Modul in Python stellt ein API, ein Application Programming oder Programmers Interface zur Verfügung. Und gut, dazu gehören eine ganze Menge Systeme. Ich war hier wieder zu ausgreifen. Aber Sie wissen, all diese Schnittstelle hat eine Syntax, hat eine Semantik und hat dann System Services. Teilweise ist das für den Betriebssystembereich standardisiert, das mit dem Ansatz POSIX kann man sich merken, müssen Sie sich aber jetzt nicht merken. Der Aufruf der Systemdienste erfolgt durch spezielle Unterbrechungsformen oder auch Traps und so meldet man sich auch zurück, bla bla bla. Ja, wäre dies jetzt eine Betriebssystemvorlesung, würde ich an der Stelle noch lange, lange fortsetzen. Aber das machen wir jetzt nicht, sondern wir fassen diesen Teil Betriebssysteme zusammen. Punkt 1, Betriebssystem ist Software. Okay, also ein Programm. Stellt zur Verfügung eine abstrakte Schnittstelle zum Rechner, verwaltet alle Systemressourcen. Historisch gab es sehr unterschiedliche Phasen, Stapelbetrieb, Dialogbetrieb. Es gibt verschiedene Arten von Betriebssystemen aufgrund verschiedener Anforderungen. Natürlich, ein Handybetriebssystem ist etwas anderes als ein Echtzeitbetriebssystem für die Nutzung im Pkw. Moderne Betriebssysteme, zumindest auch im Desktop-Bereich, sind Timesharing-Systeme. Es laufen viele Prozesse parallel und es gibt diverse Basisarchitekturen, um so etwas zu realisieren. Entweder Kern-Schalen-Architektur, hierarchische Schichten, Mikrokernel-Architekturen oder Virtual Machines. Sie dürfen auch durchatmen. So. Jetzt so ein kleiner Blick noch, wie können Sie das denn benutzen? Und das ist vergleichsweise einfach, eigentlich schon so ein bisschen schwieriger ist dann die Geschichte um die Prozesse. Aber auch die werden wir uns jetzt in 25 Minuten noch kurz anschauen. Sie können nicht vollständig lernen, hier jetzt mal gerade aktuell parallel zu programmieren. Dazu gehört wesentlich mehr. Aber Sie können wissen, was es da gibt an Konzepten und was man gegebenenfalls da machen kann und soll. Das war die Situation. Also was Sie typischerweise haben, ist ein API und eine Shell. Und mit dieser können Sie auf Bibliotheks Funktionen, Dienstprogramme oder das Betriebssystem direkt zugreifen. Sie als Anwendungsprogrammierer. Und es gibt zwei Hauptmodule in Python, die Ihnen das anbieten, und Sie sollten die auf keinen Fall verwechseln. Das ist das Modul Sys und das Modul OS. Wir besprechen beide ganz kurz. Und das erste ist, sehr viele Funktionen an der Stelle. Sie sollten sich auf jeden Fall eine Übersicht verschaffen. Ich kann im Detail gar nicht alles machen, aber da stehen zum Beispiel, wenn Sie Import Sys gesagt haben, können Sie mit Get Recursion Limit das Rekursionslimit zum Beispiel abfragen. Das heißt, wie oft können Sie überhaupt eine Rekursion durchführen? Steht meistens auf 1000 initial bei Python. Also wenn es würde abgebrochen mit einem Fehler, mit einem Recursion Error, wenn Sie mehr als 1000 Mal versuchen aufzurufen. Warum? Naja, das ist nichts anderes als eine Endlosschleife. Ja. Also die Gefahr besteht da. Und dann besteht auch die Gefahr, dass ein Speicherüberlauf passiert und das Ding dann nur noch am Pagen ist, wie man sagt, also ein- und auslagern. Gut. Sie können es aber setzen, klar. Aber das ist sowas ganz Typisches, greift dann eben schon sehr, sehr tief ein in das System. Okay, ich habe es hier mal ausprobiert. Ja, ich lag gar nicht so ganz falsch. Get Recursion Limit ist auf 1000 gesetzt. Ich kann aber auch mir anschauen, wie groß Objekte sind mit der Funktion Get Size Of. Und da sehen Sie, wenn ich 1.0, also eine Float-Zahl, sehen Sie schon merkwürdige Sachen. Ne? Wenn ich eine Float-Zahl 1.0 habe, habe ich einen Verbrauch von, wie da steht, 24 Byte. Okay. Sie wissen, Python macht sehr, sehr viel mehr für jede Variable, als nur sie abzulegen. Aber wenn Sie dieselbe 1, den Wert 1, wenn Sie den meinen, wenn Sie den als Integer speichern, haben Sie schon mal 28 Byte. Und wenn Sie den als String speichern, haben Sie 50 Byte. Ja. Das sind so Infos, die man sich ziehen kann. Ja, weiß ich nicht, sind vielleicht interessant. Sind interessant dann, wenn wir jetzt fragen würden, warum ist das so? Ja, aber das tun wir nicht. Mit dem Modul Sys können Sie Standard In, Standard Out und Standard Error. Das sind so vereinheitlichte Datenströme in POSIX und in UNIX, kommt aus dem UNIX-Bereich, verändern. Sie können normalerweise auf Standard In ist normalerweise die Tastatur. Ja. Sie können aber sagen, okay, jetzt lege den Standard In auf den und den, auf das und das File. Das heißt, du liest jetzt im Folgenden nicht mehr aus der Tastatur, sondern du liest deine Kommandos, deine Eingaben aus dem File. Dasselbe mit Standard Out. Die Ausgabe geht nicht auf den Bildschirm, sondern geht auf irgendeinen File. Auch das ist möglich. Standard Error liegt normalerweise auch auf der Konsole, lässt man meistens auch auf der Konsole liegen. So, das kann man einfach umsetzen. Und was ich hier mal gemacht habe, ist das mit einem File. Ich habe etwas umgesetzt, nämlich Sys Standard Out habe ich sichergestellt. Dann habe ich ein Testfile geöffnet, den ich jetzt als Ausgabefile benutzen will. Ich möchte die Ausgabe in einen File schreiben. Und dann kann ich da einfach reinschreiben, Denn Standard Out geht jetzt in dieses File und kann dann ordentlich, wie ich bin, dieses File auch wieder schließen und dann ja, den Versuch abschließen. Ganz normal, Sie sehen hier unten wieder, dass ich die Konsole wieder benutze. Das sind so Möglichkeiten, die Sie damit haben. Okay, nochmal dieses Bild. Anders dagegen das Modul OS. Ja, das ist das wichtigste Modul zur Interaktion mit dem Betriebssystem. Ja, da haben Sie eine Menge abstrakter Methoden. Zum Beispiel die ganze Exec-Funktionsfamilie, wie Sie andere Prozesse starten und stoppen und beeinflussen können. Ja. Das OS-System bietet viele unterschiedliche Methoden für den Zugriff auf das Dateisystem. Und ich habe hier ein paar Beispiele, was es da also gibt, Zugriff auf das Dateisystem. Sie sehen, dass das alles an Unix angelehnt ist. Ja, auch wenn ich Sie nicht dazu quälen oder gezwungen habe, am Anfang jetzt in der Einführungsveranstaltung Unix zu benutzen. Aber als Programmiererin müssen Sie es irgendwann können. Das ist also Change Directory, Get Current Working Directory, List, Make Directory, Make Directories. All dieses. Und Sie sehen auch das Unsystematische an Unix. Ja, was weiß ich, mal ein LS und mal riesenlange Kommandos. Ist schlecht. Aber ja, ist manchmal so. Kriegen Sie nicht wieder raus aus der Welt. Sogar mehr. Sie müssen sich überlegen, dass die kleine Firma Microsoft war ja, hatte ich schon erzählt, sauer, dass sie im Servermarkt keine Rolle spielten. Dann haben sie versucht, eine neue Sprache für Sysadmins zu entwickeln, ja, die wesentlich besser sein sollte als die Unix-Sprache. Natürlich war es bekannt, viele User-Interface-Leute haben gesagt, wie kann man nur so die Kommandos wählen? Das ist doch, ein Merksatz ist geblieben. Mach es ungewöhnlich, dann merken sich das die Leute. Ja, aber das ist auch das Einzige. Alles andere ist im Grunde genommen falsch. Und sie wollten das besser machen. Und dann haben sie viel getestet, viel Geld ausgegeben für ihr neues Serverbetriebssystem. Und dann haben sie gesagt, wir machen es doch so wie Unix. Und so ist es jetzt. Es ist auch in allen Betriebssystemen oder in allen Sprachen dann entsprechend, Programmiersprachen eben auch verbreitet, diese Abkürzungen, diese Kommandos. Es gibt noch viel mehr dazu. Als ausgewachsene Programmiererin müssen Sie das können. Und ich kann Ihnen jetzt sagen, die Frage wird, kommt das noch in der Klausur? Es kommt genau eine Frage aus dieser ganzen Vorlesung im Multiple-Choice-Style. Jetzt können Sie eigentlich alle nach Hause gehen und ich könnte auch aufhören. Nein, es ist wichtig, dass Sie können nicht alles auf einmal lernen. Ja? Aber sich damit zu beschäftigen, ist durchaus ist wichtig. Next slide. Was ist denn das? Ein Prozess? Ein Programm wissen Sie hoffentlich, was das ist. Haben Sie ja selber geschrieben. Aber wann haben Sie das letzte Mal einen Prozess geschrieben? Eine etwas zu einfache Antwort, Sie sehen gleich warum, ist ein Prozess, ist ein laufendes Programm oder ein Programm in Ausführung. Dann ist ein Programm ein Prozess. Okay? Könnte man sich gut merken, aber Ein Prozess kann die Ausführung mehrerer Programme bedeuten. Ja, weil aus diesem Prozess heraus können durch Systemaufrufe, System Calls oder durch Programmunterbrechen andere Programme gestartet oder aktiviert werden. Und zwar mehrere. Und der eine bedient das Internet, der andere bedient den Drucker und das alles aus einem Prozess heraus. Okay. Auf der anderen Seite kann ein Programm von mehreren Prozessen ausgeführt werden. Ja? Oder dasselbe Programm kann natürlich in mehreren Prozessen genutzt werden. Die sind dann aber wohl zu unterscheiden, denn ich möchte nicht, wenn zwei Benutzer beide einen Ausdruck starten, also einen Print machen, dass dann erste Buchstabe von ihm, zweite Buchstabe von ihm, dritte Buchstabe von ihm, vierte von ihm, von ihm. So ein Mischmasch entsteht. So, das geht ja nicht. Das heißt, es muss irgendwie sortiert behandelt werden. Da muss man irgendwas machen, machen eben auch unsere Betriebssysteme heute. So. Dann noch ein paar weitere Fragen. Prozess, ist das eine Prozessinstanz? Hart zu sagen. Wenn Sie auf der Meinung sind, eine Klasse ist gleich ein Objekt, ja, dann liegen Sie zwar falsch, aber dann müssten Sie dies auch mit ja beantworten. Es ist in etwa dieselbe Relation, die wir zwischen Klasse und Objekt schon oder Instanz schon kennengelernt haben. Das eine ist die Schablone, das andere ist das konkrete Exemplar. Und genauso ist es zwischen Prozess und Prozessinstanz. Prozess ist das abstrakte Gebilde. Okay, ist nicht sonderlich schwer, aber ist denn dann ein Prozess gleich einem Programm? Oh nein! Nein, nein. Denn das Programm ist statisch. Klar, in der Entwicklung verändert sich auch was. Aber für den Anwendungsprogramm oder für das Betriebssystem ist ein Programm statisch. Der Prozess dagegen ist dynamisch. Er verändert sich ständig. Okay. Im Betriebssystemkontext gucken wir also immer auf Prozesse und Prozesse sind im Englisch dann Tasks im Betriebssystem. Und klar ist, weil das ganze Betriebssystem ja Software ist, dass im Hintergrund Programme laufen. Aber das, was aktuell läuft, ist ein Prozess. Und da unterscheiden wir drei Arten und das ist vielleicht wichtig, sich nochmal zu merken. Einmal die sogenannten schwergewichtigen Prozesse. Das sind die klassischen Unix-Prozesse, die im Betriebssystem Unix ablaufen. Und da hat jeder Prozess einen eigenen Adressraum, ja, okay, und einen eigenen Ausführungspfaden. Das heißt, will ich von einem Prozess zu einem anderen wechseln, meinetwegen zu einem anderen Prozess, Anwendungsprozess wechseln, von ARX zu ARY, so sind in Wirklichkeit zwei Wechsel durchzuführen, nämlich von ARX zum Betriebssystem, vom Betriebssystem zum zweiten Prozess. Und das war für viele Anwendungen einfach zu schwergewichtig, das heißt, dauert zu lange. Dieser Adresswechsel, dieser Kontextwechsel. Warum? Da muss immer der Stack ausgetauscht werden. Ich brauche einen neuen Stack. Und ich brauche natürlich einen Speicherbereich, in dem es neu läuft, einen neuen Adressraum. Und das ist vergleichsweise aufwendig. Und darum benutzt man es heute noch, aber nur in solchen Fällen, wo man es unbedingt braucht. Nämlich diesen eigenen Adressraum und den eigenen Ausführungsfaden. Als erstes gab es dann dazu den sogenannten leichtgewichtigen Prozess oder Lightweight Process oder Kernel Thread. Das heißt, das ist ein Prozess, der im Kern verwaltet wird, so wie der Unix-Prozess oben, aber die teilen, diese Threads teilen sich einen Adressraum und der muss nicht gewechselt werden. Okay? Und darum, ich glaube, da wollte ich auch AY schreiben, also Adressraum X. Also, wenn ich von einem leichtgewichtigen Prozess wechsle zu einem anderen leichtgewichtigen Prozess, so heißt das, dass der Adressraum derselbe bleibt. Lediglich zum Beispiel der Kellerspeicher oder der Stack wird aufgehoben. Und ich habe natürlich einen anderen Fluss, einen anderen Programmfluss. Das ist ein Thread auf Kernebene. Dann gab es immer noch Leute, die sagen, okay, bitte Betriebssystem, lass doch deine Finger daraus. Ich selbst kann es besser. Und das sind dann die federgewichtigen Prozesse. Die verwaltet der Benutzer komplett. Und da geht es bei einem Adress, also bei einem Threadwechsel, geht es nicht über das Betriebssystem, sondern allein der User handelt das in seinem Programm, hat aber auch die volle Verantwortung. Garantie, sehr, sehr schwer zu findende Fehler und sie machen Fehler, gerade am Anfang, schwer zu debuggen dann. Aber gut, irgendwann muss man dran. So, nochmal ein Rückblick, warum überhaupt Prozesse? Wir wollen die CPU-Ausnutzung verbessern, gerade wenn wir viel I.O. haben, also auch Platten-I.O., heißt das, dass viele Prozesse, unterschiedliche Programme, auf eine Ausgabe warten und dann würden wir gerne die CPU für was anderes benutzen. Und das ist ganz typisch, dann wird ein Ausgabeprozess gestartet und wenn der vollständig ist, das heißt, das gewünschte Datum von der Platte eingelesen ist, dann geht es weiter. Okay. Und wenn also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Prozess einen Anteil P seiner Laufzeit auf die Beendigung von ein Ausgaben wartet und ich habe mehrere da laufen, nämlich N, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese N-Prozesse warten oder dass einer davon wartet, P hoch N, das ist sehr, sehr hoch. Umgekehrt kann ich dann die CPU-Ausnutzung, könnte ich berechnen, und die ist klar 1 minus P hoch N, und die möchte ich eben maximieren. Übrigens, dass ein interaktiver Prozess so etwas, mit einem GUI, dass der zu 80% wartet, entweder auf den User, ist absolut normal. Ja? Und damit entstehen da relativ hohe Zahlen. Gut, worauf warten wir am häufigsten? Das GUI darauf, dass der User wieder mal was sagt und die anderen Programme, auch Platten, die datenintensiven Programme, auf die ganze Daten, auch die ganze Speicherhierarchie. Es steht einfach nicht bereit und muss geholt werden. Hier nochmal die Daten dafür. Sie sehen klar, diese verschiedenen Speicherarten unterscheiden sich sehr, sehr stark, aber eben auch mit der Größe, die Zugriffszeiten oder die sogenannten Latenzzeiten und auch die Transferzeiten. Das schnellste sind die Register selbst im Prozessor und dann die verschiedenen Caches, L1 bis L3 und so weiter. Ein zweites ganz wichtiges Argument, warum wir diese Prozesse brauchen. Das erste war seit den 70er Jahren oder seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts vielleicht schon so. Das zweite ist jetzt, mithilfe dieser Prozesse wollen wir Mehrkernprozessoren nutzen. Typischerweise passiert das heute dadurch, dass ich das meinem Betriebssystem überlasse. Ein Kern ist also eine meist vollständige, ausgebaute CPU, die aber auf demselben Hauptspeicher alle arbeiten. Wie jetzt die Verteilung der Caches ist, ist unterschiedlich, je nachdem, je nach Architektur. Und wie ist es dazu gekommen? Ganz einfach so. Früher sind die Prozessoren immer schneller geworden. Das heißt, Moore's Law mit der Geschwindigkeitsentwicklung ist dadurch erfüllt worden, dass die Prozessoren selbst eine höhere Taktrate kriegten. Das ging in etwa so lange gut, bis man eine Taktfrequenz von 4 Gigahertz Prozessortakt erreicht hatte. Und dann, ja, war ich da im Radarbereich, also von der Frequenz her, da wo das Radar arbeitet. Und vor allen Dingen der Wärmeaustausch wurde echt zum Problem, weil je schneller die Prozessoren wurden, umso mehr Wärme erzeugten sie und so weiter und so weiter. Und da war ein Schritt, der hat sich dann auch so durchgesetzt. Moore's Law stimmt immer noch, so ein bisschen flacht es vielleicht ab, also Verdopplung alle 2 Jahre, ging dann weiter durch die Einführung von Mehrprozessorsystemen. Erst 2 Prozessoren, ganz typisch, auf dem einen Prozessor läuft das Betriebssystem, auf dem anderen Prozessor laufen alle Anwendungsprozesse. Inzwischen ist es aber so, dass wir 32 Prozessoren haben oder auch mehr inzwischen. Es gibt echte Many-Core-Architekturen, die auf einem Chip schon 1000 Prozessoren haben. Weil, ja, die Elektronik wurde immer kleiner und man konnte immer mehr Elektronik unterbringen. Und super, wenn ich die Elektronik einfach nur vervielfachen muss. Also den Teil dahin kopieren. Können Sie auch ein Stück Software schreiben, am schnellsten geht das Kopieren. Ja, denken einige, ups, so schnell wollte ich nun doch nicht. Gut, ich habe hier noch einiges mehr dazu, aber das wird heute zu viel. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss noch was sagen. Keine Angst, hierzu kommen dann keine Fragen in der Klausur. Multithreading vielleicht noch. Es gibt, Threading ist eben auch eine Technologie eines leichtgewichtigen Prozesses. Und es gibt sogar das Modul-Thread, oder der heißt, das Modul heißt, glaube ich, ein bisschen anders, ich weiß auswendig gerade nicht. Ne, Modul-Threading. Und nicht Underscore-Thread. Okay. Das kann man dazu nutzen. Das heißt, man kann theoretisch in Python direkt schon Parallelität programmieren. Aber Vorsicht! Es gibt das sogenannte Global Interpreter Lock. Das heißt, der Interpreter läuft nur in einem Thread. Okay. Und das behindert alles. Es sei denn, Sie haben zum Beispiel sehr, sehr viel I.O. zu machen. Dann können Sie das nutzen. Für Prozessorvervielfachung ist es nicht geeignet. Also nur für den I.O.-Verkehr. Das noch als letzte Warnung. Und ich habe schon mehrfach auf die Uhr geguckt und bin ganz stolz auf mich. Wir sind genau pünktlich fertig. Tatsächlich gäbe es hierzu natürlich, Sie haben schon gesehen an den Folien, noch ganz viel zu sagen. Aber vielleicht zum Ausblick. Am kommenden Freitag, das Repetitorium morgens von 10 bis abends. Ich würde es Ihnen schon empfehlen. Der Tung macht das, ist da jetzt inzwischen sehr, sehr erfahren und macht das zum 4. oder 5. Mal, ich weiß nicht genau. Noch eins, wenn Sie spezielle Fragen haben, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail. Wenn Sie Fragen jetzt haben, würde ich die auch noch über die Zeit hinaus bei Überstunden. Aber ich habe alles gut. Ansonsten sage ich wirklich danke für Ihre Aufmerksamkeit, nicht nur heute, sondern im ganzen Semester. Und es war für mich eine schöne Zeit. Ich hoffe für Sie auch. Und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg in den Klausuren. Tschüss.